Und wir hatten im Haus auch eine Preiskontrolle, die da mal ganz schnell vor der Tür stand und mal ein Eclair abgewogen hat. So und so viel Gramm, sagt die Kalkulation, wie ist es denn? Da gab es auch mal ein paar auf die Mütze, wenn es mal nicht so geklappt hat.
Die süße Kunst. Ein Podcast über Konditorei und Desserts in und um Dresden. Hallo und herzlich willkommen zu Die süße Kunst, einem Podcast über handwerkliche Konditoreikunst und Patisserie in und um Dresden. Mein Name ist Janosch Förster, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Archiv der Kulinarik an der SLUB Dresden. Neben mir sitzt Professor Josef Mazerath, Ernährungshistoriker von der TU Dresden. Zusammen haben wir 2025 eine Ausstellung zur Geschichte der Konditorei und der Desserts gemacht. In unserem Podcast lassen wir aktive und ehemalige Konditorinnen und Patissiers zu Wort kommen. Wir wollen von Ihnen wissen, was bietet die handwerkliche Konditorei heute? Aus welchen Produkten wird die feine Patisserie hergestellt? Welcher Stil oder Trend ist heute angesagt? Gab es exquisite Desserts auch in der DDR? Und was trinkt man eigentlich am besten zum Abschluss eines Menüs? Kaffee oder doch lieber einen edlen Süßwein? Heute zu Gast ist Christine Girsch, zu DDR-Zeiten Leiterin der Konditorei im Hotel Bellevue in Dresden und später lange Jahre in der Ausbildung tätig. Hallo, schön, dass Sie da sind. Okay, erste Frage.
Gibt es bestimmte Konditoreierzeugnisse, die Sie besonders gerne mögen?
Ja. Ja, was mich betrifft, esse ich ja eigentlich gar keine Süßigkeiten. Das ist auch mit einem Probieren und so ein bisschen schwieriger. Das liegt sicherlich daran, dass mein Laufkind an der Wachstube stand und ich mit Süßigkeiten vollgestopft worden bin. Was, wenn Sie meinen, was ich sehr, sehr gerne hergestellt habe, dann ist es die ganze Palette von den Petit Fours. Das habe ich geliebt, weil man das ja Petit Four kleine Stück tausendfach machen kann. Ne? Also ob Obst, also Petit Fours liebe ich sehr.
Was hat Sie interessiert, die Form an den Petit Fours oder die Herstellung?
Ja, weder, also Form, Herstellung, alles was klein ist, ist ein Petit Four. Ja. Ich habe meinen Schülern sogar teilweise gesagt, ein kleines gefülltes Schweineohr ist auch ein Petit Four.
Ja,
klar. Ne? Also da kann man so viel machen.
Ja, ich wollte einfach nur fragen, was Sie interessiert hat am Petit Four, dass ja. Es so klein ist dass, oder dass man es in Serie macht oder?
Nee, alles handgemacht.
Mhm. Ja, ja.
Ja, also wie gesagt, man kann Petit Fours auf Baumkuchenbasis machen, auf Obstbasis, die klassischen Petit Fours mit Fondant. Wahnsinnig viele Möglichkeiten. Und wenn das dann schön auf Platten angerichtet ist,
das super. Ist es, ja.
Genauso diese unheimlich große Vielfalt an Teegebäcken. Teegebäcke aus zig Teigen und Massen, ob das Hippen sind, ob das Baumkuchen sind, Spritzmürbteige, also Teegebäck, wahnsinnig viele Sachen, die möglich sind.
Und das würden Sie auch dann entsprechend anrichten, wie so eine Platte, oder?
Es würde ich auf einer Platte anrichten, aber im Bellevue haben wir es eben zeitweise so gemacht, dass wir uns Schalen gemacht haben oder kleine Schaustücke, wo wir die dann reingemacht haben. Mhm. Ne? Oder diese ganzen Geschichten, wo Obst im Spiel ist. Mit Obst kann man durch die Farben so viel spielen. Mhm. Ne? Also das ist einfach nur schön.
Ja, aber Obst ist ja auch ein Problem, dass es gerade mal dann vorhanden sein muss. Also jahreszeitlich meine ich.
Ja, aber jetzt gibt es ja alles. Und wenn Sie aufs Bellevue anspielen, ist das natürlich so gewesen. Wir sind ja Valuta-Hotels gewesen und haben eine Sonderbedarf-Sachen bekommen. Und unser Küchenchef, der hat einmal in der Woche über Asimex was bestellt. Das war so eine Export-Import-Firma in Berlin Und da haben wir auch unsere Früchte gekriegt.
Ja.
Ne? Und wie gesagt, das, was es in der DDR eigentlich nicht gab, aber es dort trotzdem gab, haben wir sowieso gekriegt.
Mhm. Ja, aber das ist zunächst einmal eine ohnehin interessante Geschichte. Sie sind die Chefpâtissière gewesen in Bellevue. Ja. Das ist ja auch heute noch für Frauen nicht selbstverständlich, dass man so eine Karriere macht.
Ja, man darf aber nicht vergessen, dass der Konditoreiberuf früher und auch jetzt eigentlich ein Mädelberuf ist. Ist wirklich ein Mädchenberuf. Wir haben früher in unserer Lehrlingsklasse vielleicht 4, 5 Jungs gehabt und jetzt, wenn ich die Prüfungskommissionsgeschichten mitgemacht habe, genauso 15 Mädels, 3, 4 Jungs.
Mhm.
Dann ergibt sich das natürlich auch ein bisschen. Also bei Köchen und Kellnern war es gerade umgedreht.
Mhm.
Aber bei den Konditoren hängt sicherlich auch ein bisschen damit mit der ganzen künstlerischen Schiene zusammen.
Mhm.
Und die Jungs, ein paar wollten sicherlich auch Konditor werden, aber es gab auch immer Jungs, die mussten Konditor werden, weil die Eltern einen Betrieb hatten. Also Meisterskinder.
Gab es auch Töchter, die dann Konditorin werden mussten, weil die Eltern Konditorbetrieb hatten?
Ja, da kenne ich eine ganz besonders. Ja, das war einfach bei uns zu Hause eine Konditorei-Dynastie. Meine große Schwester wurde Konditor, dann später Konditormeister, hat mit ihrem Mann das Geschäft übernommen und meine andere Schwester, die ist Konditoreiverkäuferin geworden. Es war einfach so.
Ja, und bei Ihnen auch?
Ja, ja. Ich wollte das eigentlich nicht. Ich wollte Köchin werden. In der Gastronomie treibst du dich ja nicht rum. Naja, dann wäre ich eben Kindergärtnerin.
Und weil Sie sagen, Dynastie, heißt das, Ihre Eltern, Großeltern
ja.
haben auch schon in dem Bereich?
Ja,
Wie weit geht es zurück?
Ich glaube, 6. oder 7. Generation.
Okay.
Ja, also von meinen Großeltern, die Eltern waren aber Pfefferküchler, mhm. Schlesien.
Mhm. Gut, aber das geht ja in eine ganz ähnliche Richtung.
Ja, ja.
Historisch. Ja,
aber so ist das schon gewesen.
Okay.
Ja, und dann ist das natürlich, was mich betrifft, ich bin ja schon vor der Eröffnung des Bellevue 7 Jahre lang bei Interhotel gewesen. Also erst Stadt Berlin, dann Rostock und habe mir in der Zeit ja Erfahrung gesammelt. Und sicherlich auch einen relativ guten Ruf bei Interhotel. Das ist für mich jetzt gar nicht eine Sache gewesen, dass ich das unbedingt wollte. Für mich war es einfach wichtig, dass eine gute Qualität zustande kommt. Und da musste ich manchmal einspringen. Und dadurch ist das eigentlich gekommen. Und in Rostock habe ich auch meine Meisterprüfung schon mit 22 Jahren gemacht.
Wow. Aber Sie haben gelernt bei Ihren Eltern im Betrieb, oder?
Ich habe bei meinen Eltern im Betrieb gelernt und bin dann...
Sofort ins Interhotel, oder?
Nein, nein, das wäre noch nicht gegangen. Mein Vater war schon ziemlich streng und Gastronomie, könnte ja was passieren. Ich habe noch ein Jahr in einer privaten Konditorei in Chemnitz gearbeitet und dort eigentlich auch ganz gut dazugelernt. Muss ich einfach sagen. Sonst musste ich ja dann immer mehr der Gebende sein, aber dort habe ich eigentlich schön dazugelernt und bin dann in Stadt Berlin.
Mhm. Also das ist ein Interhotel in Berlin.
Interhotel, dieses große 34 Geschoss hat, glaube ich.
Ja. Hat sich das unterschieden von dem, was Sie dann später im Bellevue kennengelernt haben, in der Konditorei?
Nee, eigentlich nicht. Bloß das Bellevue war ein Valuta-Hotel.
Mhm.
Das war ja noch ein bisschen anders. In Berlin hatten wir auch viele russische Reisegruppen und das lief schon ein bisschen anders. Aber so ein bisschen auch das Feine. Und wir haben ja in der 37. Etage auch einen Kaffee gehabt. Da musste das auch alles so ein bisschen schön sein.
Darf ich das fragen? Wenn Sie da in Berlin waren, gab es da einen Unterschied zwischen dem, was Sie fürs Café gemacht haben und für beispielsweise Desserts? Oder ist das, geht das aus einer Patisserie, Konditorei hervor? Oder sind das zwei getrennte Bereiche?
Das war auch in dem Café eine Endküche. Mhm. Genau wie es auch in Bellevue dann war. Und wir haben die vorbereiteten Teilchen dafür gemacht. Mhm. No, also und fürs Café ist natürlich alles nach oben gekommen.
Aber Sie haben auch in Ihrer Ihren Teil, in Ihrer Küche, darf man das so sagen, auch Sachen, Desserts gemacht.
Aber nur die vorbereiteten Teilchen.
Ah ja.
No? Mhm. Also in den Endküchen wurde es dann fertig gemacht. Mhm. No, also,
die Konditorei geht von dieser Küche aus direkt ins Café?
Genau.
Ja, ah ja. Und das andere nochmal, das ist eine andere Küche.
Mhm. Ja, und eventuell auch nach oben. Mhm. No, aber da haben wir eben, was weiß ich, Quarkkeuchen oder irgendwas in der vorbereiteten Geschichte. Die ganzen Baisers für die Dekore wurden alle unten gemacht. Mhm.
Sie haben das schon angesprochen, es gab vielleicht Schwierigkeiten in der DDR, das eine oder andere zu bekommen. Fürs Bellevue war das jetzt nicht so ein Problem. Mhm. Ich habe mir mal erzählen lassen, Kuvertüre wäre ein ganz großes Problem gewesen.
Kuvertürwoche war ein sehr großes Problem. Da kann ich mich noch ganz gut an meine Kindheit erinnern. Wo ich Kind war, 6, 7, 8, 9 Jahre, hat mein Vater Kuvertüre gehabt. Da sind Osterhasen und Saisonartikel entstanden. Da ist dann immer raus ins Waschhaus gerannt und hat dort wieder einen Hasen gemacht. Und da gab es Kuvertüre. Dann war es eine ganze Zeit, wo es gar nicht gab. Und ich in meiner Lehrzeit habe es auch nicht gelernt, mit Kuvertüre umzugehen. Und Kuvertüre ist schon nicht ganz einfach. Also das ist bei mir dann eigentlich richtig erst in der Schule gekommen. Mhm. No, wo ich dann auch, wo ich es begriffen hatte und wo ich es dann auch ganz gut selber herstellen konnte, habe ich auch Unterricht gegeben.
Also Sie meinen jetzt Schule hier in Dresden, wo Sie später Wecker unterrichtet
haben. Aber vorher konnte ich eben nicht mit Kuvertüre umgehen. Mhm. No, wir haben das dann genauso gemacht wie die Hausfrauen teilweise und haben mit Kuvertüre überzogen und haben uns dann gewundert, warum das grau wird. Mhm. No, das hatten wir nie gelernt. No, und da wurde eben wir haben zwar sehr, sehr viel mit Schokolade auch überzogen, haben aber dann gemischt. Wir haben Radviertler so bekommen und haben dann diese Tafelschokolade, die es zu DDR-Zeiten gab, Rotstern, glaube ich.
Roter Stern, ja.
Rotstern, no. 3,85, weiß ich noch. Die haben wir dann am Massen 1:1 zur Fettglasur gemacht. Hast du kaum einen Unterschied gemerkt, oder? Wer jetzt eine sehr gute Zunge hatte schon, aber die konntest du gut verarbeiten und ist auch nicht grau geworden. Mhm. Also wir haben alles, die ganzen Jahre, wo wir dann Schokolade bekommen haben, also Tafelschokolade, haben wir alles damit gemacht, ging super.
Und sonst andere Produkte wie Früchte oder sowas waren durch das Valuta-Hotel verfügbar oder gab es da auch Dinge, die man zwar kannte, aber die irgendwie nicht verfügbar waren?
Es gab ja Früchte. Es gab ja irgendwo überall und immer Früchte. Und die haben wir eben besonders rangekriegt. Also Früchte gab es. Es gab keine Kiwis bei uns, es gab keine Mangos bei uns, frische Ananas sicher auch nie. Aber ansonsten, wenn es in der DDR Orangen gab, waren wir die Ersten, die sowas bekommen haben. No, und Erdbeeren wurden bei uns angebaut.
Na klar.
No, also wir hatten Sonderkontingente.
Wenn wir bei diesem Thema sind, ist Butter und Margarine eine Schwierigkeit gewesen?
Zu späteren Zeiten nicht mehr. Mhm. Zu späteren Zeiten nicht mehr. Als ich Kind war, kann ich mich noch daran erinnern, dass da gab es ja auch noch diese Marken, wo man teilweise Butter und solche Sachen, naja, und gut, mein Vater hat sich sicherlich dann auch ein bisschen anderweitig gedreht, von irgendwelchen Bauern noch ein bisschen was geholt. Und wir haben dann Schlagsahne mit Butter und Milch selber gemacht. Ich weiß das nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich als kleines Kind da stand und da war so ein Automat und das musste dann dreimal durchgeschossen werden, Elmix, glaube ich. Und dann war es Schlagsahne. Mhm.
Wir könnten ja noch mal darüber nachdenken, wie süß mussten eigentlich Desserts sein oder musste Kuchen sein, wenn man den im Bellevue serviert hat. Heute ist es ja bei vielen Konditoren so, dass sie da den Zucker zurücknehmen. Gab es das damals auch schon?
Also vielleicht haben wir auch nicht zu süß gebacken, aber auf jeden Fall süß. Denn Zucker ist ein Geschmacksträger und wir wollten ja auch im Bellevue ja mit das Beste machen. Also das ging gar nicht anders. No? Also Zucker und Fett, Geschmacksträger,
ja,
brauchten wir.
Mhm. Sie haben die Patisserie war im Bellevue für die zentrale Zubereitungsküche ein Teil oder separat sozusagen angerichtet, ne? Kann man das so sagen?
Wir hatten Vorbereitungsküche hatten wir zwei Räume.
Zwei Räume, ja. Also sie waren eine eigene Abteilung, aber Vorbereitungsküche. Ja. Das heißt, es ist ähnlich, wie wir das eben schon für Berlin beschrieben haben. Das Bellevue hat dann nochmal zwei Küchen, von denen aus Gerichte direkt in die Restaurants gehen.
Genau so ist es.
Und dann gibt es ja unter anderem auch also ein Restaurant, das französisch kocht und eins, das ostasiatisch kocht, das Buri Buri. Und wie macht man denn Desserts für ostasiatische Küche?
Also die ganzen Bausteine, sind wir jetzt wieder bei den Bausteinen, die wurden von uns unten gemacht. Mhm. Bei Buri Buri kann ich mich noch an die Schneebälle erinnern. Zu Mast wurden die gemacht, jeden Tag. Das war eine Eiskugel, die wurde erst mit süßen Bröseln paniert, dann Kokosraspel, dann wieder süße Brösel, dann wieder Kokosraspel, sodass die dann eine richtige Schicht hatte und die konnte dann in die Fritteuse. Mhm. Und das war, ja, das war was. No, also das war, glaube ich, das bestgehende Dessert im Buri Buri. Mhm. Und dann hat man natürlich auch süße Reisspeisen gemacht.
Ja.
Vom Reis Trautmannsdorf. Papleger.
Mhm. Also das ist der Dessertbereich und dann gibt es ja sicher auch noch einen Konditoreibereich.
Der war wesentlich größer.
Ja, der geht ans Café.
Der ging ans Café und die Endküchen haben auch Kuchen gekriegt, aber überwiegend ins Pöbelmann. Und wir haben die ganze klassische Konditorei ausgenutzt. Also richtig viel gemacht. Es war so, dass in allen Restaurants und auch im Pöbelmann in den Karten 3, 4, 5 Kuchensachen dabei waren. Ja, ein bisschen mehr vielleicht, 7, 8 verschiedene Gebäcke. Und die wurden dann, die mussten immer da sein. Die mussten immer da sein. Sicherlich die Eierschecke und so weiter. Das musste sein. Und dann haben wir aber immer noch wechseln können. Also wir brauchten jetzt nicht oder wir haben jetzt nicht immer dasselbe gemacht. Saisonal ging das natürlich dann auch ganz gut. Und wie wir das jetzt auch entschieden haben. No? Dann haben die Lehrlinge für ihre Prüfung geübt. Konnte man gut mit dazu nehmen. Also, und es war vor allem wichtig, dass der Gast, der jetzt 4, 5, 6, 7 Tage mal da war, nicht immer das gleiche Bild gesehen hat. Mhm. Sondern er konnte eben dann auch sagen, das gab es gestern nie, das probiere ich heute mal.
Mhm. Wie war das denn präsentiert im Café Pöppelmann?
Großes Kuchenbuffet.
Mhm.
Großes Kuchenbuffet. Wir haben dann immer einen Konditor dafür abgestellt, der hat sich dann seinen Wagen gebaut oder wir haben ihn alles auf den Wagen gemacht und er hat das dann ins Pöppelmann gebracht und musste aber auch Treppen umgehen. Ne? Also der war für die ganzen Eisbecher, fürs Kuchenbuffet verantwortlich und hat auch dort die Desserts gemacht. Mhm. Aber ja. Es werden nicht so viele gewesen sein.
Ja.
Es war doch mehr Kuchen.
Ja, und für den Kaffee war er nicht zuständig.
Nee, das hat der Service gemacht.
Ja.
Aber eben auch Kaffeespezialitäten. Ne, ich kann mich dran erinnern, da ging es auch in die Wiener Schiene rein. Also Kaffeespezialitäten gab es natürlich auch.
Und wenn Sie jetzt in der Patisserie oder auch in der Konditorei kreativ werden wollten, konnten Sie das einfach machen oder mussten Sie sich das quasi genehmigen lassen, dass Sie jetzt eine neue Torte kredenzen?
Wenn ich der Chef-Patissier war oder bin, dann haben wir das selbstständig gemacht. Natürlich hat sich das dann auch ganz gut gemacht, wenn man mal mit dem Teller hoch zum Küchendirektor gegangen ist und sagen, hier, wir haben was Neues gemacht. Aber vom Prinzip wurde uns dann nie reingeredet, weil so viel Vertrauen musste einfach da sein. Noch sonst hätte man den Job ja nicht gehabt. Und es war dann auch von den Kollegen, wenn die gesagt haben, du Christine, ich habe hier was Neues oder ich habe jetzt das und das mal gesehen oder in irgendein Buch. Wollen wir das mal probieren? Na klar, haben wir es probiert.
Aber Sie haben ja ganz viele Kalkulationen geschrieben. Wozu waren die denn notwendig?
Ja, wir haben uns an den Kalkulationen müssen halten.
Ja.
Und in der Küche nicht, aber bei uns war es ganz einfach so, dass alle Kalkulationen zum Rat der Stadt mussten. Ich weiß nicht mehr, warum. Ob das bei den privaten Betrieben war das so und auch wir mussten alles zum Rat der Stadt bringen und dann wurde das dort abgestempelt und dann konnten wir das machen. Und wir hatten im Haus auch eine Preiskontrolle, die da mal ganz schnell vor der Tür stand und mal ein Eclair abgewogen hat, so und so viel Gramm, sagt die Kalkulation, wie ist es denn? Da gab es auch mal ein paar auf die Mütze, wenn es mal nicht so geklappt hat. Ne? Aber da frage ich mich auch jetzt noch, warum das so war. Denn alles, was jetzt übrig war, ist ja sowieso in den ganz großen Topf gekommen. Warum wir das bei Interhotel machen mussten, weiß ich nicht. Hängt sicherlich damit zusammen, dass Mehl und Zucker ja
subventioniert waren. Subventioniert waren, ja.
Genau.
Mhm. Ja. Aber bei der Gestaltung, das finde ich ein spannendes Thema. Nach was haben Sie denn gestaltet? Gab es da Lehrbücher, die man nehmen konnte? Gab es Anregungen von anderen Patissiers? Sind Sie irgendwo anders mal essen gegangen und gesagt, oh, das gefällt mir, wenn ihr das macht, mache ich auch mal?
Das war eigentlich kaum der Fall. Wo wollte man da auch schon hingehen? Na, also das war vielleicht, wenn mal einer in Berlin war oder so, gut, aber konnten wir uns das jetzt leisten? Das war auch nicht so der Fall. Aber wir hatten teilweise Bücher und die haben wir uns mehr oder weniger selber besorgt. Also meine Eltern zum Beispiel, die sind mehrfach im Jahr Rentner nach dem Westen gefahren und die haben mir immer was Brauchbares mitgebracht. Oder selbst Kinderbücher konnten wir umsetzen, indem wir gerade mit Disney konnte man wunderschöne Schaustücke machen. Wunderschön. Und das war bei uns nicht der Fall, dass da jemand gesagt hat, Disney hat hier nichts zu suchen. Überhaupt nicht. Und wir hatten ja auch unsere Kunden, die eigentlich unsere Gäste, die aus dem Westen waren.
Und die haben sich dann nicht gewundert, dass sie in der DDR eine Mickey-Maus-Torte kriegen?
Wenn sie das wollten, haben sie die gekriegt.
Okay. Naja.
Also die haben ja zu Kane mit Hammer und Sichel gekriegt.
Wenn sie das wollten, vielleicht auch.
Wenn sie das wollten, auch. Okay. Wir hatten in Bellevue eine wunderbare Werbung. Kann mich jetzt nicht mehr so richtig dran erinnern. Ich weiß nur, dass die Chefin von der Werbung, die Frau Lehmann war, und die hat uns wirklich alles vergrößert und so gemacht, dass wir dann Schaustücke von machen konnten. Also die war, mich jetzt erstmal mit einer Kollegin unterhalten, eigentlich ein unheimliche Hilfe. No, also dadurch konnten wir auch so kreativ dann sein.
Ich habe noch eine Nachfrage zum Servieren von Desserts. Sind die im Bellevue in der Regel in den Restaurants als Teller-Dessert gekommen oder hat man da auch mal einen Dessertwagen gemacht oder wie kann man sich das vorstellen?
Also eigentlich nicht. Die sind als Teller-Desserts raus. Es könnte sein, wir haben jetzt wirklich überlegt, ob in der Elbterrasse mal ein Wagen gefahren ist. Wir wissen es nicht mehr. Mhm. Wir wissen es einfach nicht mehr. In Kuchenwagen. Oder hatten die dort auch so ein ganz kleines Kuchenbuffet? Wissen wir nicht mehr. Da kann ich aber auch niemanden fragen. Aber auf jeden Fall standen die Sachen auf der Karte.
Ja.
Und da war das dann ja natürlich da.
Mhm. Aber Teller-Desserts wurden dann mit den Zutaten, die Sie zubereitet haben, in den Endküchen gemacht.
Ja, genau. Ja. Mhm. Für Buffets generell Gläser, also Gläser, Schaustücke und große Dessertplatten. Und immer wenn dann die Platte stand, wurden hier und hier und hier und hier dann noch Gläser rangebaut, dass das alles in Bild gab. Mhm. Die Endküchen selber haben ihre Teller selber gemacht. Aber wie gesagt, so eine große Hippenschale, da haben die eben Eis reingemacht. Mhm. Und die ganzen, das Parfait, es wurde alles von uns gemacht.
Mhm. Große Buffets darf man sich für große Veranstaltungen vorstellen?
Ja. Das war damals auch gebucht worden.
Mhm.
Na, sicherlich von irgendwelchen Westbetrieben, die da hier eingeladen hatten.
Mhm.
Na, also, und da sind eben große Dessertplatten gemacht worden. Da konnte man ja so richtig schön spielen. Mhm. No? Also das war klasse.
Ja, Sie haben eben Eierschecke gesagt und was war das Zweite, was noch sächsisch war, komme ich jetzt nicht drauf.
War Mohnkuchen.
Mohnkuchen, aber so gibt's, sagen wir, so Sachen wie Dresdner Christstollen, Leipziger Lerchen oder so. Hat das
haben für das wir auch gemacht.
Mhm.
Haben wir auch gemacht. Sicherlich werden die Lerchen nicht jeden Tag da gewesen sein. Das wird so ein Lückenfüller gewesen sein. Mhm. Aber Eierschecke gab es immer. Wir hatten ja zwei Bäcker bei uns drin, die dann mehr oder weniger auch für die Kuchen verantwortlich waren.
Mhm.
Also diese typischen sächsischen Kuchen waren immer da.
Also es gab ein Stück Regionalität als Profil, oder kann man das so sagen?
Ja.
Aber ansonsten würden Sie sagen, eher eine internationale Küche oder eine allgemeine Konditorei, wie sie in Europa
ist? Ja, natürlich international. Aber wenn ich in Dresden bin, dann muss ich auch einen sächsischen Kuchen anbieten. No, und da ist viel gemacht worden.
Christstollen auch in der Weihnachtszeit? Oder haben Sie den eingekauft oder gar nicht?
Ich kann Ihnen das nicht mehr sagen. Ich gehe mal davon aus, wir hatten ja zwei Bäcker, dass wir auch ein paar Stollen gemacht haben, aber auf keinen Fall zu großen Verkäufen. Vielleicht angeschnitten.
Ich höre jetzt, das machen die Bäcker, nicht die Konditoren. Habe ich das richtig gehört?
Nein, die Konditoren auch. Aber wir hatten zwei Bäcker, die dann doch, ich sag jetzt mal, mehllastiger waren.
Ja.
No? Natürlich mussten wir auch ran, waren ja auch nie immer da. Aber wir hatten, wie gesagt, der Grundberuf in der Patisserie ist eigentlich Konditor. Aber wir hatten auch zwei Bäcker, die uns da noch ein bisschen mehr unterstützt haben. Plundergebäcke und so, haben ja auch gebracht. Aber die haben es eben dann, die haben auch früh eher angefangen, damit das fürs Frühstücksbuffet da war.
Mhm. Also, die haben auch Brötchen gemacht, oder?
Teilweise Spezialbrötchen. Mhm. Nicht das komplette Sortiment.
Mhm.
Nicht das komplette Sortiment, teilweise.
Schön.
Vielleicht können wir das nochmal vertiefen, kurz die Frage, wo Sie Ihre Rezepte hergenommen haben. Also Sie hatten eben auch Westbücher, sage ich jetzt mal, die sozusagen das abgebildet haben, was gleichzeitig in Westdeutschland war? Oder waren das auch Bücher, die eigentlich schon wieder ein paar Jahrzehnte alt waren und Sie haben sich danach orientiert?
Also wir hatten was ich vorhin schon sagte, dieses internationale Konditoreibuch, das muss es vor der Wende schon für DDR-Bürger zu kaufen geben.
Okay. Walter Bickel und solche
Sachen. Ja, genau. Und das ist,
Walter Bickel, genau.
Das ist ein sehr, sehr gutes Buch.
Ja.
Also da kann man viel machen, obwohl ich das niemals direkt nachmachen würde. Da sage ich mir, die ganzen Fours und so weiter, die können wir schöner. Mhm. Wie in dem Buch. Die können wir schöner. Das ist einfach so. Weil das ja vielleicht doch auch ein bisschen mehr die ältere Handschrift schon war. Vielleicht hat unser Küchenchef noch ein, zwei Bücher gehabt unter Verschluss, die er uns mal rausgerückt hat. Aber ansonsten haben wir uns mit den Büchern gekümmert. Und die Desserts, die waren ja auch in den Kochbüchern mit vorhanden. Und diese speziellen Geschichten wie Marzipanbücher und Schokoladenbücher, die haben wir uns selber versorgt.
Und sowas hier, ich halte jetzt mal hier von Wolfgang Walter, Gestaltung Konditoreiwaren, das hatten Sie auch, das sind...
Das ist ein DDR-Buch.
Ein DDR-Buch, genau, deswegen frage ich jetzt...
Ein DDR-Gestaltungslehrebuch. Damit haben wir gearbeitet. Und wenn Sie sich die Bilder dort oben drauf mal angucken, diese Garniererei, wer jetzt noch so garnieren kann, der verdient sich eine Goldmedaille.
Okay, also wir sehen hier sehr filigrane genau. Designs sozusagen mit sehr feinen Linien.
Ich kann auch relativ gut garnieren, aber das ist schon irre, muss ich jetzt wirklich sagen. Und das sagt uns ja auch, dass wir zu DDR-Zeiten auch eine gute Konditorei gefahren sind. Wir haben eine gute Ausbildung gehabt. Ich bin sogar der Meinung, wir haben eine viel, viel, viel bessere wie jetzt. Mhm. Weil wirklich alles noch richtig gemacht wurde. Handwerklich, da gab es kein Pulver oder irgendwas. Deswegen hatte ich ja vorhin ein bisschen gelästert da oben, wo ich gesagt habe, damit fängt alles an mit Dr. Oetker und Co. Das ganze Unheil, das wollte ich damit sagen. Mhm. Weil ich ja doch schon mehr für die handwerklichen Geschichten bin. Und ich bin ein Jahr vor der Wende, bin ich in Hamburg gewesen, im Kempinski, bei der Hafengeburtstagsgeschichte. Und da haben wir im Kempinski so ein Buffet und so weiter gemacht. Ich bin dort richtig erschrocken, was für ein Niveau dort die Konditoren hatten. Schlechter wie bei uns. Mhm. Aber warum? Weil es alles schon gab. Die Nüsse gehobelt, gehackt, überall verschiedene Kartons. Wir haben ja alles selber gemacht. Mhm. Wir haben jedes Dekorelement für jeden Eisbecher selber gemacht. Wir haben keine Kisten mit Waffeln aufgerissen und verwendet. Das wurde alles aus Hippenmasse, Brandmasse, dann teilweise Schokoladenröllchen gemacht. Wir haben alles selber gemacht. Und da bin ich eigentlich auch ganz stolz drauf. Ich bin dann wiedergekommen und habe gesagt, ihr seid die Größten. Ja, wirklich. Nur gucken Sie doch jetzt mal an, wer hier noch irgendwelche eigenen Dekore oder so macht. Wird aufgerissen. Dann gibt es für die Schokolade gibt's Folien, streiche ich drüber, habe ich die Notenblätter von der anderen Seite. Mhm. Irre.
Ja. Also Sie haben jetzt die Ausbildung betont, aber Sie haben ja auch selber einen Meister gemacht nochmal. Wie lief denn so eine Meisterprüfung ab?
Bei mir spannend. Weil ich war zu der Zeit in Rostock und bin dort gleich nach einem halben Jahr ging es los, du musst die Meisterprüfung machen. Und da bin ich mit Köche und Kellner zusammen in die Grundlagen gegangen, das erste Jahr. Und ja, und dann ging es nicht weiter. Dann hieß es ja jetzt Industriemeister, dann machen. Also fertig als Industriemeister, habe ich gesagt, ich mache keinen Industriemeister. Will ich nicht, mache ich nicht. Ich sage, dann könnt ihr mich ja auch gleich, und dann bin ich ja gleich noch ein bisschen wie hat sich's genannt? Staatsbürgerkunde verpassen. ich will Handwerksmeister machen. Und da sind sie ein bisschen geschwommen da oben. Und da ich aber meinen Kopf durchsetzen wollte, haben die sich mit Erfurt in Verbindung gesetzt. Und da musste ich nach Erfurt und habe dort meinen praktischen Teil gemacht. Ohne einen Kurs, sodass man, so wie es jetzt ist, dass die einen Meisterkurs haben, sondern ich musste das alles im Kopf schon mitbringen. Also war nicht so eine spektakuläre Meisterprüfung, wie du sie teilweise jetzt hast, aber schwieriger und intensiver.
Mhm. Mussten Sie da ein bestimmtes Meisterstück machen? Oder
ja, aber nicht so ein riesengroßes, sondern Meisterstück war eine Formtorte. Ich hatte Thema IGA und das andere waren fast alles Arbeitsproben. Mhm. No? Also es war schon schön, aber ich habe dann hinterher gesagt, wo wir in Bellevue dann die Meister teilweise ausgebildet haben, ich sage, meine Meisterprüfung am liebsten nochmal machen. Hm. Ja, war eben ein bisschen anders. Aber.
Naja, geschafft ist geschafft.
Ja, aber da war ich vielleicht zu ehrgeizig. Ich wollte noch ein bisschen mehr rauskitzeln.
Und Sie haben jetzt eben schon gesagt, eine Formtorte, gibt es auch, also waren auch Schaustücke zu machen? Und gab es da ästhetische Vorgaben, wie das Schaustück auszusehen hat?
Später ja. Ja, ich habe ja.
Also noch zu DDR-Zeit meine ich schon.
Da kann ich mich nicht mehr richtig hier dran erinnern.
Okay.
In Bellevue hatten wir gerade zu Wendezeiten, hatten wir drei Mädels, die ihre Meisterprüfung gemacht haben. Die eine wird sie 89 gemacht haben, 89, 90 und die anderen 91. Und da war das dann schon richtig gutes Niveau. Also richtig. Mit Schaustück und Baumkuchen und Thema konnten sie sich selber aussuchen. Also da war, das war schön. Käsepurs und ja, sowas habe ich geliebt.
Also Sie haben schon auch Schülerinnen und Schüler, kann man das so sagen? Wenn Sie da sagen, Sie haben Meister.
Ja, das waren Konditoren bei uns, die ihre Meisterprüfung dann gemacht haben. Ja,
aber die haben bei Ihnen gelernt, kann man das so sagen?
Die haben in Bellevue, die haben bei mir mitgearbeitet.
Ja.
No, man kann ja auch beim Mitarbeiten lernen.
Klar.
Also sie waren jetzt keine Lehrlinge.
Schon ausgebildet und kamen dann zu Ihnen. Und
die waren schon bei uns.
Ja.
No, und die wollten dann eben ihre Meisterprüfung machen oder sie sind delegiert worden. Ja, besser wie damals ging es nicht. Die brauchten kein Pfennig bezahlen. Jetzt sieht das ein bisschen anders aus. Mhm. No? Und ja, die haben wir zur Meisterprüfung auch alle total begleitet. Mhm. Also da ist, das war dann eine kollektive Geschichte.
Ja.
No, also da hat nie jeder, einer dort seine Meisterprüfung gemacht, sondern alle waren dran beteiligt. Mhm. Die Dienste mussten verändert werden. Wir haben teilweise nachts gearbeitet über die Meisterprüfung, denn das Geschäft war ja trotzdem offen. No, aber sowas hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mhm. No, da konnte man auch schöne Sachen machen.
Ja. Sie haben später ja noch sehr viele Jahre an der Schule für Bäcker hier in Dresden gearbeitet.
Ja.
Was bringt man als Konditorin den Bäckern bei?
Ein Drittel der Prüfungserzeugnisse, die die herstellen mussten, sind über die Konditorei gegangen. Und es war natürlich eine ziemliche Ausnahme, dass an der Bäckerfachschule eine Konditormeisterin mitgearbeitet hat. Und die hat natürlich das Niveau an Konditoreisachen geschraubt worden. Und das hatte natürlich zum Ziel, oder was dann das Ergebnis war, dass die in den Konditoreigeschichten sehr, sehr, sehr viel Einsen und Zweien hatten, was vorher nie da war. Aber die Prüfungsmeister haben sich dann auch schnell dran gewöhnt. Die erste Zeit war das irre, das kam nur noch Einsen und ich habe vielleicht zum Anfang auch ein bisschen zu viel ausgepackt. Ich hätte das ein bisschen ruhiger angehen können. No, also wir haben zum Anfang vielleicht, ja, weiß ich nie, vielleicht habe ich gedacht, das musste so sein, dass ich eigentlich mein Wissen gleich komplett an die Meisterschüler gegeben habe. Mhm. No, also zum Schluss wurde es dann schon ein bisschen schwieriger. Sie haben immer noch gute Ergebnisse gehabt, aber dann nicht mehr so. Die haben ja Petit Fours zur Prüfung machen müssen, die ganzen Jahre. Und das ist eigentlich nie unbedingt Bäckerniveau. Aber ich habe auch zu den Schülern gesagt, ich sage, freut euch doch drüber. Es kann euch keiner mehr wegnehmen. Auch wenn beim Üben teilweise die Garniertüten an die Wand flogen. Ja, ist ja ganz schwierig für die. Nur schon in eine Garniertüte drehen und dann auch noch garnieren können, ist für einen Bäcker ganz schwer. Da war manchmal sehr viel Motivation nötig.
Wenn Sie heute in Dresden oder in Sachsen in Bäckereien gehen, denken Sie dann manchmal, hat sich gelohnt, dass ich die in Konditorei ausgebildet habe?
Ja, weiß ich nicht mehr so. Ich habe teilweise Sachen gesehen, wo ich gesagt habe, haben sie übernommen. Aber es ist natürlich auch eine Sache, die alles ein bisschen länger dauert. Und gerade die Jungs, naja, ich kriegte dann mal Feedbacks, ja, wir haben ja und wir machen immer noch Petit Fours oder wir machen immer noch das. Aber es ist natürlich, dauert ja alles ein bisschen länger und ist ja dann auch eine finanzielle Geschichte. Es ist eine finanzielle Geschichte. Und das ist eben das, was ich so schlimm finde, dass es eben bei der Beko fertige Pfannkuchen gibt, die du nur noch mal kurz im Ofen schieben musst. Oder Schillerlocken aus der Packung, Mohrenkopfschalen aus der Packung, Brandmasse aus der Packung. Ist ja furchtbar. Aber es ist eben die Zeit. Ne?
Ja.
Damit es dann nicht ganz so teuer wird, wird das Zeug eben so gemacht.
Klar.
Aber ich kann mich damit nie identifizieren.
Ja, ich habe noch eine Abschlussfrage. Wenn Sie ein schönes Essen haben, vielleicht im Restaurant, was essen Sie zum Abschluss? Dessert oder Käse?
Käse.
Es war
manchmal peinlich. Herr Mazarat, das war manchmal peinlich. Wir waren ja doch ab und zu mal irgendwie geladen. Und ich stand dann auch bei mir der Dessertteller vor der Tür, auf dem Tisch. Ich dachte, oh Gott, was machst du jetzt? Da habe ich schnell mit meinem Nachbar getauscht, den leeren Teller zu mir gestellt und der musste mein Dessert noch essen. War mir peinlich vor den Kollegen. Ja, passt der das jetzt nicht? Was ist mit der los? Ich konnte es einfach nicht essen.
Also Käse.
Oder eine Bockwurst.
Wunderbar. Mal im Sternenrestaurant mal probieren.
Ja.
Das ist ja auch eine Bockwurst kriegen.
Ganz schlimm. Okay. Jetzt ist es ja schon so, dass ich sage, ich habe jetzt mit Weihnachtsgebäck angefangen, dass ich mal einen Cookie esse oder eine Oblade. Habe ich ja früher auch nicht gemacht. Schmeckt mir jetzt schon mal. Aber ich könnte auch nie 3, 4 hintereinander essen. Also das hat sich, geht nie.
Gut.
Wunderbar, vielen Dank.
Vielen Dank. Fertig? Sehr schön.
Das war Die süße Kunst, ein Podcast über Konditorei und Desserts in und um Dresden. Hinweise auf weitere Folgen finden Sie in den Shownotes. Tschüss, bis zum nächsten Mal.